Innovation ist nicht was, das auf einem Whiteboard von einer Brainstorming-Session entsteht. Wir haben eine Studie von Google gemacht, eine der größten Studien, die ein Unternehmen in diesem Bereich überhaupt zu diesem Thema je gemacht hat. Das war, was macht eigentlich ein effektives, ein High-Performing-Team aus? Wenn du einem Geschäftsführer oder Geschäftsführerin eben sagst, die Ehrlichkeit führt, wenn du ehrlich bist, wofür arbeitest du eigentlich? Was ist das, was dahinter steckt? Und dann kommt so eine Blabla-Antwort daher.
Daniela, herzlich willkommen hier im Studio. Mega cool, eine mega Ehre, dich heute hier haben zu dürfen.
Danke vielmals, Noah, es freut mich hier zu sein.
Du warst 15 Jahre lang bei Google, wenn ich das richtig im Kopf habe, warst ein Teil davon Head of Talent Engagement. Und vielleicht bevor wir jetzt schon mega in diese Thematik, auch das Thema, wofür du bekannt bist, die psychologische Sicherheit, reingehen, gibt es einen Punkt, bei dem du dachtest, hey, das ist irgendwie, das hat für mich in meiner Karriere irgendwie, da hat es Klick gemacht, da hat wirklich, das war der Grund, wieso ich so erfolgreich war, wieso ich Teams und Mitarbeiter so weiterbringen durfte.
Ja, so einen Moment gab es für mich. Und zwar, als ich bei Google angefangen habe, war ich im Business Development. Und wir hatten damals so verschiedene Deals, die wir gemacht haben im Namen von Google. Und ich hatte das Gefühl, ich mache einen ziemlich guten Job im Verhandeln. Und irgendwann kam jemand zu mir und hat gesagt, hey Daniela, super, gratuliere zu einem riesen Deal. Und ich hatte echt Freude. Und dann hat er gesagt, weißt du, eigentlich ist es nicht, dass du so super gut verhandelst, das dich erfolgreich macht, sondern du kannst es gut mit Menschen. Und ich ging dann nach Hause und ich war eigentlich ziemlich enttäuscht von dem, weil ich dachte, ich war gut im Verhandeln und deshalb funktionierte das auch. Und doch hat mir das aufgezeigt, dass irgendwo wahrscheinlich für mich Qualitäten in einem Bereich liegen, die ich noch nicht erkannt hatte. Weil ich hatte früher eher so Marketing und eben Business Fokus und irgendwann habe ich dann entdeckt, eigentlich, wenn man den Menschen so die richtige Zündung gibt, dann funktionieren sie überall. Und das hat mich dann fasziniert und das ist eben auch der Bereich, in dem ich danach die weiteren 13 Jahre bei Google auch investiert habe und wirklich auch gemerkt habe, da kann man enorm viel rausholen, eigentlich egal in welchem Business-Kontext.
Was bedeutet das für dich, die richtige Zündung geben? Also ist es auch ein Mitarbeiter, der irgendwo in einem Job arbeitet, in dem er vielleicht gar nicht begabt ist? Denkst du, dass du ihn, oder wie bringst du ihn an den Punkt, dass du bei ihm die Zündung schaltest?
Ja, das ist lustig. Ich habe gerade kürzlich gehört von jemandem, der ein Studium, ein MBA gemacht hat. Und der hat gesagt, boah, dann musste ich in dieses Organizational irgendwas reinsitzen. Und das liegt mir so nicht, das kenne ich nicht. Und am Schluss hat er gesagt, boah, I aced it. Also wirklich, das hat mir gelegen und ich wusste das gar nicht. Also manchmal sind wir eben auch in unserem Leben, wir wachsen auf und irgendwie wird uns was in die Wiege gelegt, was wir einfach machen, weil es vielleicht die Eltern kennen oder vielleicht das Umfeld macht und wir probieren gar nicht was Neues aus. Deshalb würde ich eben auch sagen, es ist wichtig, so ein bisschen, ich sage dann manchmal so Oktopus-Strategie, einfach die Tentakel in verschiedene Gebiete mal einfach eintauchen und schauen, was mache ich eigentlich gerne, was macht mir Spaß. Und das kennen wir, das können wir überall nachlesen, es gibt tausende Studien wahrscheinlich zu diesem Thema, wo die Leidenschaft hingeht, da kommt auch Energie her, da blühen wir auf, da arbeiten wir gerne und das ist natürlich ähnlich im Business-Kontext. Man kann es uns, aber manchmal können wir es uns nicht aussuchen, was wir machen wollen. Manchmal muss man dann eben auch, sag mal, die Brötchen verdienen mit etwas, das uns nicht unbedingt leidenschaftlich vorantreibt, aber die Zündung sind natürlich verschiedene Dinge und ich glaube, wir reden darüber dann noch im Detail heute.
Das ist lustig, ich hatte vor 2-3 Wochen eine Aufnahme mit einem guten Freund aus dem vom Medizinstudium her und wir haben uns das so überlegt, wieso oder wie weiß man eigentlich mit, wenn man im Gymnasium ist, dass man jetzt Arzt werden möchte, dass man eine Leidenschaft auch für den Beruf hat. Wie, ich weiß noch, bei mir war das so, wir gingen dann mal in die Berufsberatung und dann hatte man so Kärtchen, eines mit einem Auto, eines mit einer Nähmaschine und dann war die Frage, ja, was spricht dich mehr an? Automech, okay, Schneider. Und dann, aber es, für mich war es nicht so befriedigend. Mir hat das irgendwie nicht so viel geholfen. Wie siehst du da irgendwie Chancen, junge Menschen, in diesem Prozess zu unterstützen oder wie würdest du das machen?
Ich empfehle dir, schau mal auf die Augen, weil die Augen, die sprechen oft Bände. Wenn man in einem Gespräch verschiedene Themen abdeckt und dann sieht man plötzlich funkeln die Augen. da passiert was. Irgendjemand ist plötzlich da, hört zu, man ist präsent, die Energie verändert sich ein bisschen. Und da merkt man auch, das sind die Dinge, die dich dann eben auch wach halten. Also sprich, wenn du dich für ein Studium entscheiden musst und du wirst jetzt die nächsten 4 Jahre, keine Ahnung, irgendwas büffeln, und irgendwo kommt so ein Durchhänger, so ein Tiefpunkt, wo du denkst, boah, wieso tue ich mir das an? Und in diesem tiefen Loch wirst du irgendwie nur noch an Leidenschaft vorankommen. Also wenn du nicht am Ende irgendeine Vision hast, wo du dich in einem Arztkittel siehst und Menschen wirklich hilfst, dann wirst du ganz schwierig durch dieses Loch kommen. Dann schaffst du das wirklich nur mit man sagt ja auf Englisch so die Willpower oder so, das ich möchte unbedingt. Und das hilft einfach, wenn du eine Leidenschaft dahinter hast. Also die Leidenschaft ist ein enormer Treiber und die ist nicht immer der Treiber, aber die kann ganz häufig einem eben durch dieses Loch durchholen. Und die erkennst du oftmals, ich sag mal, in den Augen. Man merkt, was hält dich nachts wach, wenn du irgendwie denkst, ah, komm, noch eins geht. Unser Sohn ist 8-jährig, wenn der Matheaufgaben bekommt für die ganze Woche, setzt er sich montags hin und hätte Zeit bis Sonntag, das zu machen. Und am Montag erledigt er seine ganze Matheaufgaben. Der kann nicht hören. Er mag das, er liebt das. Und es macht ihm einfach Spaß. Heißt nicht, dass er Mathematiker wird, aber zeigt ein bisschen so die Richtung, was sind so die Dinge, die ihn wach halten. Und das ist bei den meisten Menschen, findet man da was.
Wenn du arbeitest jetzt bei Google und dann hast du ein Team und vielleicht ein Drittel davon ist mega begeistert von dem Thema, ein Drittel ist so, ja, es ist noch okay, und ein Drittel ist so, ja, eigentlich ist das irgendwie nicht so das Richtige. Gehst du dorthin und sagst, okay, ein Drittel wird jetzt mal gefeuert und dann stellen wir neue Leute ein, bei denen das Funkeln im Bewerbungsgespräch in den Augen herauskommt? Oder wie gehst du hier vor?
Ja, das ist natürlich brutal. Das funktioniert nicht so in der Realität. Wichtig ist, mit der Leidenschaft kannst du viel holen. Heißt aber eben nicht, dass kein Loch kommt. Also das heißt, irgendwann, egal in welchem Team du bist, kommt irgendwas, was du machen musst, wo du denkst, boah, nein, habe ich keinen Bock drauf, ist schwierig, ist eine Riesen-Challenge, habe ich noch nie gemacht. Oder vielleicht hast du in deinem Team Leute, mit denen du einfach nicht gerne arbeitest, die dir vielleicht das Leben schwierig machen und du weißt, zusammen musst du irgendwas machen. Das heißt, du kannst dich nicht nur auf die Leidenschaft verlassen. Aber wir haben zum Beispiel, also ich kenne das, wir haben massenweise zum Beispiel Leute eingestellt, die super gut coden können und programmieren können, und die stellst du dann ein und steckst sie eben in ein Team, weil wir haben irgendwie Dutzende Leute gebraucht, dann steckst du die in ein Team, ohne wirklich zu fragen, sag mal, was magst du mehr? Magst du mehr zum Beispiel ein Produkt wie Google Maps oder magst du vielleicht mehr ein Produkt wie YouTube? Wo zieht es dich hin? Und oftmals landen dann die Leute in einem Team, wo sie irgendeine Arbeit machen müssen, die zwar mit Programmieren zu tun hat, aber du programmierst nicht das, wofür dein Herz eigentlich schlägt. Und dann merkst du, dass diese Leute nicht die extra Meile gehen. Also eben das Funkeln in den Augen verschwindet ziemlich schnell. Und die machen einfach so, ich sag das böse gesagt, so das Mindeste. Einfach das, was man tun muss, und irgendwann verleidet es denen. Und man merkt das auch, dann ist man nicht mehr gerne da, man möchte lieber woanders hingehen. Dann verlassen sie vielleicht das Team, weil sie sagen, boah, passt mir nicht. Wenn die Firma groß genug ist, ist es cool, weil dann kannst du mit Internal Mobility oftmals auch intern andere Jobs anbieten. Aber wir haben auch viele Leute gehabt, die sind einfach gegangen. Die haben dann gewechselt, sind zu einer anderen Firma gegangen und haben ihre Leidenschaft ausleben dürfen. Und das ist enorm schade für eine Firma, wenn du so Talent verlierst, einfach weil das Matching innerhalb der Firma nicht geglückt ist oder nicht funktioniert, weil man sich diese Zeit nicht nimmt, zuzuhören und zu fragen, was machst du eigentlich gerne? Und auch wenn die Leute das nicht wissen, ein Gespräch führen, um herauszufinden, wo könnten wir was ausprobieren? Wo finden wir heraus, was dir vielleicht liegt und was dir weniger liegt? Und wo können wir einen Raum schaffen, wo du vieles davon, was du tun musst, eben magst und nicht alles. Wir werden nie alles mögen an unseren Jobs. Es gibt vieles, das wir nicht mögen, aber das hilft dir eben mit der Leidenschaft, durch dieses Loch durchzukommen.
Das ist ein spannender Punkt, oder? Weil das impliziert ja auch ein bisschen, dass Leute, die vielleicht an einem Ort arbeiten, wo sie zwar die Arbeit eigentlich gerne machen, aber die Vision vielleicht nicht so sehen, dann am Schluss einfach nicht motiviert sind, und umgekehrt, dass man Leute, die in einem Team vielleicht nicht so aufblühen, vielleicht dadurch, dass sie die Vision eigentlich ihrer Arbeit wirklich sehen. Eben, du sagst Team YouTube, Team Google Maps, vielleicht die Programmierarbeit sieht je nachdem relativ ähnlich aus, den Day-to-Day-Job, aber die Vision dahinter ist irgendwie wichtig.
Genau. Und es ist nicht nur die Vision. Klar, Vision ist wichtig, aber es ist die Sinnhaftigkeit. Und das ist ein Thema, das enorm aufgekommen ist, auch vor Corona schon, aber mit Corona noch mehr. Was ist eigentlich der Sinn? Plötzlich saßen wir zu Hause, wir wussten nicht, ob die Welt untergeht, und haben uns alle gefragt, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Was ist der Sinn von dem, was ich tue? Wir haben The Great Resignation gehört, dann haben wir Quiet Quitting gehört, all diese Keywords, die plötzlich irgendwo um uns herum sind. Und eben diesen Sinn zu haben und Sinn zu verstehen, das ist für jeden Menschen, wir müssen uns diese Frage stellen, irgendwann im Leben, was ist eigentlich der Sinn? Wieso stehe ich morgens auf und was gibt mir diese Energie? Warum mache ich das, was ich mache, gerne? Und wenn ich das Tag ein, Tag aus nicht gerne mache, ist es eine Frage der Zeit, bis mich das krank macht. Bis ich keine Lust mehr habe, keine Energie mehr habe. Dann funktioniert mein Körper einfach noch, weil er das vielleicht abliefern muss. Aber es ist eine Frage, wie lang können wir das aushalten? Und irgendwann wachen wir auf und haben genug davon. Man kennt das vielleicht auch von diesem, der Frosch im warmen Wasser. Irgendwann wird es zu heiß. Und dann wachen wir auf und sagen, wieso mache ich das eigentlich? Und dann kommt diese Frage der Sinnhaftigkeit. Und wenn wir als Arbeitgeber, als Führungskräfte diese Sinnhaftigkeit vermitteln können, durch Vision, durch eben, wieso tun wir, was wir tun? Wieso tut unsere Firma das, was wir tun? Was wollen wir eigentlich damit erreichen? Und wenn die Antwort eben passt zu dem, was ich selbst auch für mich als wichtig empfinde, da kommen dann die Werte zum Beispiel ins Spiel. Wenn man sagt, ich möchte was tun, um die Welt zu verbessern, dann findet man Dinge, wo man sagt, da möchte ich meine Zeit investieren. Das ist was Wichtiges. Deshalb finden wir Menschen, die gehen die Ozeane säubern von Plastik. Wir finden Menschen, die gehen Wälder säubern und so weiter. Das sind Dinge, wo man merkt, ich tue was für diesen Planeten, weil mir das wichtig ist. Wir haben Menschen, die sagen, ich tue was für Menschen im Medizinbereich, weil wir Menschen wichtig sind, um Gesundheit zu erhalten, um Menschen länger leben zu lassen, um in zum Beispiel im Tech-Bereich, wir wollen Technologie, die uns Menschen zur Seite steht und uns das Leben einfacher macht. Wir sehen einen Sinn in dem, was wir tun. Und das zieht uns natürlich enorm an, um etwas beizutragen und zu, ja, herzustellen zum Beispiel.
So wie ich deine Position verstehe, bist du, oder was du jetzt gesagt hast, ich glaube, das ist etwas, das ist wie in diesem Sinne, sagen wir, einfach zu sagen, und das wird vom HR, wird das kommuniziert, die Vision, aber irgendwie diese Verbindung zwischen, okay, das ist die Vision und es kommt irgendwie bei den Mitarbeitern an, das ist ja oft auch eine Kritik von Mitarbeitern an ihrem Unternehmen, hey, ist alles schön und gut, was auf den Flyern steht, aber ich fühle mich hier nicht wohl. Mhm. Und du versuchst das zu übersetzen, dass das irgendwie ankommt. Was würdest du einer Firma für Tipps geben? Wie wird das wirklich lebendig?
Einen Schritt zurück. Ich werde was sagen, das vielleicht ein bisschen konfrontierend ist. Ich hinterfrage oftmals den Sinn. Weil was Schönes, einen schönen Satz auf die Webseite schreiben, das können viele. Wenn die Mitarbeitenden das nicht fühlen, dann ist nicht die Übersetzung das Problem. Dann ist das Problem, dass die Vision nicht stimmt. Das ist meistens das. Und zwar schreibt man oftmals irgendwas Schönes. Ja, wir wollen irgendwie, keine Ahnung, Menschen verbinden, sagen wir zum Beispiel. Ja, okay. Und dann bist du irgendwo in einem Callcenter von diesem Unternehmen und kriegst deine Bullet Points, was du irgendwie runtersagen musst, wenn jemand anruft, und denkst einfach, das ist nicht Menschen verbinden. Das ist es nicht. Du spürst das nicht, was dir in den Kopf gesetzt wird, von oben nach unten. Und wenn man das nicht spürt, dann kannst du das nicht übersetzen. Dann braucht es nicht jemanden, ich sage jetzt wie mich oder andere Leute, die übersetzen. Was es braucht, ist Ehrlichkeit. Und diese Ehrlichkeit, die fehlt oft, weil ganz viele Unternehmen arbeiten dafür, dass sie einen Umsatz generieren, der zufriedenstellend ist, dass sie ihre Shareholders zufriedenstellen. Und wenn das zum wichtigsten Element wird, dann stimmt die Vision nicht. Dann ist es nicht mehr, wir wollen den Planet säubern, sondern dann ist es, wir wollen so viel Umsatz wie möglich machen und so viel wie möglich davon profitieren. Und dann nebenbei haben wir noch ein paar coole Slogans, weil wir Plastik entfernen. Und das hilft nicht, weil die Menschen spüren das. Und die Menschen sind ein Brand für das Unternehmen. Das heißt, wenn wir auf die Webseite schreiben, dass wir eine coole Kultur haben Und dann hast du die Mitarbeitenden, die beim Abendessen ihren Freunden erzählen, dass sie ihren Job überhaupt nicht mögen, weil sie im Callcenter irgendwelche Standardantworten geben müssen und die Leute ihnen gar nicht zuhören, dann stimmt das nicht überein. Da ist keine Ehrlichkeit dahinter und die Menschen merken das. Ich sage oft, every business is a people business. Egal, was das Unternehmen macht, es sind die Menschen, die das tragen. Wir sind Messenger von den Werten eines Unternehmens, von der Vision des Unternehmens und eben vom Sinn des Unternehmens.
Wenn du, sagen wir, du gibst jetzt diese Antwort einem CEO, eben du sagst, es ist konfrontativ, ihr seid da beim Znacht zusammen, versuchst du... Gibt es da Techniken, ein CEO oder ein Leitungsteam irgendwie abzuholen und bei ihnen neue Visionen zu wecken? Oder sagst du, nein, das lohnt sich gar nicht mit Firmen, die eine solche Führungskultur sowieso schon haben, groß zusammenzuarbeiten?
Ja, es ist natürlich schon abschreckend. Und das ist auch in meinem Fall das Ziel, weil wenn man mit Ehrlichkeit arbeiten will, dann ist man auch bereit, eben als Führungsperson, ob man jetzt CEO ist oder irgendwo, ich sag mal, üblicherweise arbeite ich gerne mit Leuten in der Geschäftsleitung, weil die können wirklich was bewegen. Und wenn du einem Geschäftsführer oder Geschäftsführerin eben sagst, die Ehrlichkeit führt, wenn du ehrlich bist, wofür arbeitest du eigentlich? Was ist das, was dahinter steckt? Und dann kommt so eine Blabla-Antwort daher. Dann merke ich auch, die wollen gar nicht. Die wollen das gar nicht und dann ist es für mich auch verschwendete Zeit oder für uns Menschen verschwendete Zeit. Und das sagt, dass das spricht Bände darüber, wie die Kultur in dem Unternehmen sein wird. Das heißt wirklich sich eingestehen und zu sagen, hey, ich habe den Mut hinzustehen und zu sagen, ja klar, ist vielleicht ein Umsatz wichtig, aber das ist nicht, wieso wir das tun. Der Umsatz ist das Resultat daraus, dass wir etwas Gutes tun. Und was ist das Gute, das wir tun? Und das ist das, was uns zieht. Dann merkst du, da spürst du eben, dann funkeln die Augen, dann merkst du auch, das ist schwierig. Das heißt nicht, eine Kultur zu transformieren, da kann man jemanden reinholen wie Daniela oder sonst irgendjemanden und die kommen und die tun da irgendwas und wir haken das vom Papier ab und können unserem Board dann erzählen, dass wir da irgendeine coole Task erledigt haben. Das ist es nicht. Man muss selbst das Element, das führende, das leitende Element in diesem Wandel sein. Und das braucht enorm viel Mut, das braucht viel Zeit, das braucht eben auch diese Kraft hinzustehen und zu sagen, bei uns läuft vieles nicht so, wie es laufen sollte. Und wir müssen das besprechen, wir müssen das überhaupt mal erst an die Oberfläche holen, diese Elefanten im Raum mal in den Raum stellen, sie anschauen und sie besprechen und damit was tun. Und das braucht Mut und das hilft eben in so einem anfänglichen Gespräch schon nur zu sagen, dass Ehrlichkeit führt und mit Ehrlichkeit kommt man dahin. Und viele schreckt das natürlich ab, die wollen das nicht und die sind nicht bereit dafür. Und da merkt man auch und ich denke auch in den nächsten 5 bis 10 Jahren sieht man auch, was Corona eben für diese Unternehmen gebracht hat, weil die Kultur verändert sich. Die Mitarbeitenden suchen was Neues, was anderes von Arbeitgebern und einige werden das geben können und andere eben weniger.
Kannst du uns mitnehmen in deine Zeit bei Google? War das diese Top-Down, diese Sinnhaftigkeit, ist das etwas, das hast du von Anfang an irgendwie gespürt, wurde dir so weitergegeben oder ist das etwas, das sich mit der Zeit entwickelt oder du mitentwickelt hast?
Ja, ich hatte schon Erfahrungen vor Google in Größen, also Konzerns, auch Startups und habe natürlich den Unterschied schon ein bisschen wahrgenommen, aber ich habe mir nicht so Gedanken darüber gemacht. Aber ich habe gemerkt, hey, da ist irgendwas anders. Und als ich bei Google angefangen habe, dann war das ganz normal, dass man fragt, wieso tun wir, was wir tun? Und diese Frage, wieso, die wurde plötzlich ganz wichtig und man durfte die stellen. Also das heißt, wenn ich irgendwie, damals hatte ich einen Chef, der ist gekommen und hat gesagt, hey Daniela, hier ist, was du tun musst. Und ich durfte dann fragen, wieso ist das wichtig? Und das ist enorm, also das fühlt sich auch total empowering an, wenn man diese Frage überhaupt stellen darf und jemand dann sagt, hey, lass uns herausfinden, ob das am meisten Sinn macht. Und nicht einfach tu das und ich gehe dann und führe dann eben aus und stelle keine Fragen und mache einfach. Da geht was ganz Wichtiges verloren und das ist Innovation. Man hat keinen Raum, um etwas besser zu machen, um etwas irgendwo mit meiner kreativen Art von uns allen Menschen, wo wir uns einbringen können und sagen können, das hat jetzt meine Handschrift. Ich habe was verbessert, ich habe einen Prozess effektiver, effizienter gemacht. Ich habe etwas verkürzt. Ich habe etwas schneller gemacht. Ich habe etwas größer gemacht. Was auch immer es ist. Darin finden wir Erfüllung. Darin finden wir so, hey, cool, ich gehe dann nach Hause und denke, cool, heute habe ich einen Prozess verbessert. Und den werden jetzt Hunderte von Leuten anwenden können. Und ich habe das gemacht. Vielleicht war es was ganz Kleines. Aber ich habe das gemacht. Und das ist, ich habe das gemerkt bei jemandem, der hat bei Google gearbeitet und wir haben uns mal unterhalten und der hat gesagt, hey, ich durfte die Farbe vom Marker auf Google Maps, wenn man ja irgendwie was sucht, dann kommt so ein roter Marker ans Ziel. Und der durfte diese rote Farbe hinterfragen oder eben hinterfragen, soll das blau sein oder grün oder gelb oder rot. Und der war zuständig für diese Farbe und das bestimmte Rot, das da verwendet wird. Und er hat gesagt, das ist mein Marker, das ist mein Rot. Und er hat sich so identifiziert mit dem und wow, was ich da gespürt habe von dem, es war irgendwie so, für mich war es nur ein Marker auf einer Karte. Die meisten Leute denken so, ah ja, das ist ein Marker. Vielleicht merken sie nicht mal, dass es ein Marker ist. Und für ihn war das, jetzt benutzen Millionen von Menschen meinen Marker, das ist mein Marker. Und das ist enorm erfüllend, sowas.
Wir haben es in der Episode 14 gehört mit Thomas, dem Mikrobiomexperten. Anthocyanine sind sehr wahrscheinlich hilfreich für deinen Darm. Und deshalb nehme ich auch das Aronia-Präparat ein. Ich habe es leider heute nicht dabei, weil es bei mir im Küchenschrank steht, weil ich das effektiv selber einnehme. Ich habe dafür das EM-Multiferment von King Nature mitgebracht. Das Aronia-Präparat gibt es auch bei King Nature. Dieses sind fermentierte Nahrungsmittel, die für Leute Sinn machen, die nicht Lust haben, Sauerkraut zu Hause immer zu essen, sondern eine andere Lösung brauchen, die einfacher einzunehmen ist. Genau. Spreche dich natürlich immer bei allen Nahrungsergänzungsmitteln auch mit deinem Hausarzt ab. Jetzt wünsche ich dir noch viel Spaß mit dem Rest der Episode. Wenn du den Code VIBES verwendest, dann erhältst du gratis eine Packung NADH zu deiner Bestellung dazu.
Das ist ja etwas, was man auch vor allem von Startups kennt, dieser innovative Geist. Und dann, wenn das Unternehmen wächst und sich die Prozesse immer mehr etablieren, dann wird es schwerfälliger, dann wird das auch natürlicherweise ein bisschen unterdrückt. Ich denke, Google ist eigentlich bekannt dafür, dass sie trotzdem sehr innovativ sind. Wie siehst du die nächsten 10, 15 Jahre von Google? Ist das etwas, das einfach extrem starke Führungskraft braucht, dass die Innovativität eigentlich beibehalten wird? Oder siehst du Gefahren, dass gewisse Leute beginnen zum Beispiel ChatGPT, dieses AI-Programm, statt Google zu verwenden, wenn sie eine Antwort auf etwas brauchen, dass Google irgendwann einfach zur Suchmaschine wird, zur klassischen Suchmaschine und überholt wird von anderen Unternehmen?
Da gibt's natürlich jetzt schon Spekulationen, wohin das alles führen kann, und da kann man sich irgendwo ein bisschen auf eine Seite legen. Ist natürlich schwierig zu sagen, wohin das führen wird. Was ich sagen kann aus meiner Erfahrung ist, wo Innovation ist, da bewegt sich natürlich was. Aber Innovation ist nicht was, das auf einem Whiteboard von einer Brainstorming-Session entsteht. Und das denkt man oft. Man denkt oft, hey, lass unsere Köpfe zusammenlegen, wir brainstormen da was. Und das ist es nicht. Und wir haben eine Studie gemacht, ich weiß, wir wollten auch darüber reden, wir haben eine Studie von Google gemacht, eine der größten Studien, die ein Unternehmen in diesem Bereich überhaupt zu diesem Thema je gemacht hat. Das war, was macht eigentlich ein effektives, ein High-Performing-Team aus? Und wir haben dazu 2 Jahre lang 37.000 Mitarbeitende befragt, 180 Teams angeschaut und verglichen und gefragt, was macht eben dieses Team aus, das dann, wo die Leute sagen, da möchte ich gerne arbeiten und da performe ich gerne, da kann ich was liefern, da kann ich mich eben mit eingeben. Und was uns überrascht hat, wir haben auch gedacht, eben so Vision und solche Dinge sind da wichtig. Wir wussten auch, Diversity ist ganz wichtig, weil wenn alle Leute gleich denken, das hat Churchill schon gesagt, wo 2 Leute gleich denken, ist einer zu viel. Also es war uns schon klar, aber wir hatten nicht eine konkrete Antwort. Und 2 Jahre von dieser Studie haben uns gezeigt, dass das Wichtigste, das die High-Performing-Teams ausmacht, war psychologische Sicherheit. Und das ist diese Basis, die man oft nicht sieht, die eben auch hinter Innovation steckt. Das heißt, wenn du und ich jetzt sagen, hey, komm, wir entwickeln jetzt ein neues Produkt oder wir haben eine coole Idee, dann können wir unsere Köpfe zusammenstecken und es wird davon abhängen, wie sicher du und ich uns fühlen, unsere kreativsten, the most crazy ideas überhaupt vorzutragen. Weil vielleicht denke ich ja, ja Moment, ich habe zwar diese Idee, aber wenn ich das sage, denkt Noah dann vielleicht über mich, dass ich irgendwie nicht ganz gebacken bin im Kopf. Also sage ich das lieber nicht. Dann sage ich irgendwie was Abgeschwächtes, was ja ganz plausibel ist, und du sagst auch was Abgeschwächtes, und irgendwie ist unsere Innovation dann nicht Innovation, sondern ein bisschen ein Feature Improvement. Und dann bewegen wir uns so 5% besser als letztes Mal. Unsere Idee ist dann ein bisschen besser. Ah, cool, cooles Feature. Ah, deine Kamera kann irgendwie, keine Ahnung, 12.000 Pixel. Ah, meine hat ein bisschen mehr. Und das ist dann eben der Unterschied. Und ich glaube, auch dahin geht auch die Zukunft, ist, kann man einen Space schaffen, in dem die Menschen sich wirklich eben zeigen können, wie sie sind, authentisch, mit ihren crazy Ideas, und wo man wirklich auch Risiken eingehen kann, und zwar zwischenmenschliche Risiken, wo man nicht Angst haben muss, dass ich dann kritisiert werde dafür, was ich sage oder wie ich denke, sondern dass man sagt, interessant, das ist mir noch nicht durch den Kopf, vielleicht denke ich selbst in mir, boah, das ist wahrscheinlich eine schlechte Idee, aber ich bin offen dafür. Und wenn wir offen sind und neugierig sind, dann können wir mit dieser Neugier enorm viel aus anderen Menschen rausholen. Und da wird es oft abgestellt, weil wir versuchen, anderen zu zeigen, wie smart wir sind, was wir schon alles können und dass wir ja die Besten sind. Und mit dem stellen wir Innovation ab. Und das ist gefährlich, egal ob das ein Unternehmen ist, ein Tech-Konzern oder ein Startup. Es ist die Kultur, die uns hindert, Innovation voranzutreiben. Und wenn wir in der Kultur drin eben diese zwischenmenschlichen Risiken eingehen können und sicher fühlen, das zu tun, dann entsteht eben auch diese Innovation.
Ich erinnere mich gerade an so an die typischen, im Spital hat man am Morgen so den Morgenrapport. Wo alle Ärzte zusammenkommen und dann bespricht man etwas, und die Kultur ist wirklich, die Assistenz, egal in welchem Spital, die Assistenzärzte sind ruhig und haben eigentlich nichts zu sagen. Aber natürlich auch ein bisschen verständlicherweise, weil man einfach vorwärts kommen muss, die Patienten, die vorgestellt werden, abgearbeitet werden müssen. Und die Angst ist halt immer, gerade im Medizinberuf, oder, dass man sagt lieber nichts, statt etwas Falsches zu sagen und sich irgendwie bloßzustellen, ah, der weiß es ja noch gar nicht. Und wie
und wieso ist das? Wieso müssen wir diese Angst haben? Das ist genau die Kernfrage. Wieso können wir als Assistenzarzt nicht sagen, hey, Moment, ich habe was beizutragen, das wirklich wichtig wäre? Weil oftmals schweigen wir dann. Es kommt in so vielen Berufen vor. Wir schweigen dann und denken einfach, ja, ist ja nicht meine Aufgabe. Und das sehe ich bei Großunternehmen so oft. Umso größer ein Unternehmen wird, desto einfacher wird das, irgendwo zu sagen, ja, ist ja nicht, man hebt die Schultern, die Hände und sagt, ja, ist ja nicht meine Aufgabe. Und dann, wenn man irgendwas machen muss im eigenen Job, dann sichert man das ab. Man geht dann noch HR-Fragen, man geht dann noch Compliance-Fragen, noch Legal-Fragen und da noch und dort noch und kriegt 50 E-Mails, die bestätigen, dass ich das Richtige vorhabe. Und wenn es schief läuft, falls es dann schief läuft, kann ich ja immer noch sagen, ja, aber Legal hat gesagt, ist okay. Ja, und HR hat gesagt, es ist okay. Und die haben auch gesagt, also das heißt, diese Verantwortlichkeit selbst zu tragen, wird immer einfacher, umso größer das Unternehmen ist und umso mehr man es abschieben kann. Und wir haben Angst vor dem. Und das entsteht eben schon in kleinen Teams, genau in diesem Beispiel, das du jetzt auch beschreibst.
Ich glaube, ein Problem ist auch, dass man nicht die leitenden Ärzte irgendwie verärgern möchte, weil die sind sowieso, im Spital sind alle super busy. Also wenn du 40 Assistenzärzte hast und 10 davon fragen etwas für 2 Minuten, dann geht das am Schluss nicht auf. Und es, ja, aber eben vielleicht gibt es da irgendwo eine Zwischenlösung, dass man sagt, das ist der Wunsch, vielleicht sind es 1-2 Assistenzärzte, die sich melden und nicht irgendwie ein schlechtes Gewissen haben, dann müssen eben. Ich finde das auch spannend. Du hast vorher so die Kultur angesprochen. Das ist jetzt wirklich im Operational, im Day-to-Day-Business. Gibt es für dich da auch gewisse Verläufe, dass du sagst, in der Kultur pushen wir das mehr, im Operational weniger? Oder ist das etwas, das sich wirklich bis nach unten eigentlich durchdringt?
Es ist natürlich schon auch berufabhängig. Es gibt Berufe, wo man natürlich kreativer sein sollte, und es gibt Berufe, wo man wirklich, ich sage jetzt mal einfach, was erledigen muss. Und gerade alles, was jetzt auch automatisiert wird von künstlicher Intelligenz und so, merkt man auch eben, es kann ersetzt werden. Und da ist oftmals die Frage, wie kann man effizienter, schneller, Entschuldigung, wie kann man effizienter, wie kann man schneller etwas machen? Und da ist vielleicht auch weniger gefragt, dass man da jetzt irgendwie, so wie im Agile-Bereich kennen wir ja das auch, zusammenkommt und irgendwie, keine Ahnung, so ein kurzes Stand-up macht oder so. Da muss man einfach erledigen. Da hast du eine Liste und dann heißt es, hey, buch das, erledig das 5-mal. Doch wollen wir aber oft auch, dass Leute mitdenken. Weil wenn man irgendwas optimieren kann, eben auch im Operational ist das ganz wichtig. Wenn ich ja irgendeinen Prozess 50 Mal machen muss und ich merke nach dem dritten Mal, ich könnte 3 Schritte daraus eigentlich löschen, wenn ich sie anders machen würde, dann muss ich das sagen. Und dann will auch ein Chefarzt wahrscheinlich, dass ich das irgendwie erledige. Vielleicht muss ich es nicht direkt mit dem Chefarzt besprechen, das ist vielleicht einem Chefarzt, einer Chefärztin egal. Hauptsache, es wird gemacht. Also speaking up, etwas dazu zu sagen, ist wichtig. Die Frage ist dann auch, wo ist der richtige Ort, wo bringe ich das wirklich hin? Und da muss diese Sicherheit sein, ich kann das da anbringen, ohne diese Angst zu haben, jemanden zu beleidigen oder irgendwie jemanden vielleicht irgendwie eine unangenehme Situation zu schaffen. Und diese Angst, wenn wir diese nicht hätten, wenn es diese, sag in unserem Hirn gar nicht gäbe, dann wären wir offener für eben auch, ich sage, konfliktreichere Gespräche, die nicht unbedingt Konflikt ist, nicht was Negatives. Es gibt uns einfach die Fähigkeit, überhaupt damit umgehen zu können und nicht, dass wir einander immer ganz, ganz sanft behandeln müssen.
Können wir nochmals ein bisschen auch auf diese psychologische Sicherheit eingehen? Du hast gesagt, das war der wichtigste Faktor für die, habe ich es richtig verstanden, die Mitarbeiterzufriedenheit? Oder was war genau die Fragestellung dieser Studie bei Google?
Was macht ein High-Performing-Team aus?
Okay.
Oder ein effektives Team?
Ja, also wirklich Leistungssteigerung, die man an gewissen Parametern dann abgelesen hat eigentlich.
Ja, es ist nicht Leistungssteigerung. Also die Frage war wirklich, es gibt unterschiedliche Teams. Also es kam eigentlich daher, wir haben massenhaft Top-Leute, Top-Talente eingestellt von Top-Unis. Und da kann man ja eigentlich sagen, hey, Moment, wenn wir Top-Leute einstellen, dann müssen wir eigentlich die besten Ideen haben und die besten Produkte. Und diese Hypothese, die geht nicht auf. Weil es kommt dann darauf an, wo in welchem Team diese Menschen dann landen. Und bist du in einem Team, wo du dann, du kannst irgendwie, keine Ahnung, Einstein sein und dann kommst du in ein Team rein, wo du nichts sagen darfst, weil du Angst haben musst, weil wenn du irgendwie was Falsches sagst, eben wirst du kritisiert, kommst nicht weiter, wirst nicht promoted, kriegst keine Lohnerhöhung und so. Die ganzen Systeme halt, die oft gerade in Corporates natürlich existieren. Das sind Ängste, mit denen wir uns oftmals nicht ganz bewusst, aber oftmals unterbewusst spielen die eine wichtige Rolle. Und das heißt, wir kalkulieren in Millisekundenschnelle in unserem Kopf, ob ich was sagen darf oder ob ich was nicht sagen darf. Und das heißt eigentlich, dass es fast schon egal ist, ob du Top-Talente reinholst. Wenn die in einem Team sind, wo sie nichts sagen dürfen, dann hast du ganz viel Verschwendung drin, weil die können sich gar nicht einbringen. Und die gehen dann eigentlich zugrunde, bis sie irgendwo in ein Team kommen, wo sie dann aufblühen dürfen. Also wie wenn du irgendwie, keine Ahnung, du säst eine Saat in der Erde und lässt keine Sonne darauf. Dann kommt das Blümchen nicht. Also das heißt, man muss diese Gegebenheiten schaffen, diese Kultur schaffen, diese Umgebung schaffen, wo eben die Menschen blühen können. Und psychologische Sicherheit war eben das Wichtigste, das ist da rausgekommen, wenn man das hat. Das war die wichtigste, ich sag mal wie in einem Rezept, die wichtigste Zutat für ein high-performing, highly effective Team. Und das zweite war Verlässlichkeit, Dependability, dass wir uns aufeinander verlassen können. Und wenn wir da einfach schon nur das erste und das zweite anschauen, was heißt psychologische Sicherheit und Verlässlichkeit? Das heißt Vertrauen. Das heißt, ich bin in einem Team, wo ich spüre, hier kann ich vertrauen. Ich kann Risiken eingehen und ich vertraue darauf, dass ich keine schlechten, negativen Konsequenzen erlebe. Ich werde nicht gleich kritisiert. Ich muss auch keine Angst haben, dass ich irgendwie was Schlechtes für meine Karriere tue, wenn ich anderer Meinung bin als der Rest vom Team. Und ich sage oft Führungskräften, wenn du eine Frage in den Raum stellst, bist du die erste Person, die antwortet und alle nicken dann und sind gleicher Meinung? Oder haben die Leute den Mut, eine andere Meinung zu sagen? Und da merkst du auch, wie sicher die Leute sind. Und oftmals ist das sehr überraschend zu hören, weil es gibt Leute, die fühlen sich ziemlich sicher, aber es gibt Leute, die fühlen sich ganz unsicher und die zeigen das nicht. Die nicken oft und machen dann einfach mit.
Was bedeutet das jetzt konkret, wenn jemand das praktisch in seinem Unternehmen umsetzen möchte? Was sind die ersten Schritte? Du kommst herein, du merkst, okay, die Geschäftsleitung ist voll on board. Was tust du? Wie schulst du schulst du zuerst die leitenden Personen oder die Mitarbeiter? Wie läuft das genau ab?
Es ist ein Riesenprozess. Also ich sage oftmals, ich gebe so den Anfangskick und begleite. It takes a village. Also das ist nicht irgendwie, Daniela kommt und macht alleine. Das auf keinen Fall. Was passiert ist, ich arbeite oftmals mit Geschäftsleitungsmitgliedern, entweder als Gruppe, das heißt, das ist oftmals CEO mit Direct Reports. Mit denen machen wir ein Gruppencoaching. Und das dauert meistens 12 bis 18 Monate. Also es ist ein Jahr, eineinhalb Jahre, wo man sich wirklich auch committet und sagt, wir machen diese Begleitung. Und das sind Dinge, die man einbringt, wo man oftmals einfach wir haben irgendwas gelernt, wie man mit etwas umgeht in der Vergangenheit, wo man einfach mal Pause macht und sagt, wieso tun wir, was wir tun? Und wie könnten wir das anders machen? Und man sieht in diesen Gesprächen, sind Coaching-Gespräche auch, man merkt da, wo stehen wir uns selbst im Weg? Und deshalb ist diese Arbeit so bedürftig an Mut. Man muss mit sich selbst starten, weil oftmals die Mitarbeitenden, ob es ein Konzern ist, ein Unternehmen, man schaut einfach als erstes zu unserer CEO oder zu unserem CEO. Und die sind Messenger davon, wie wir damit umgehen. Und kürzlich war ich bei einem Unternehmen und da stand der CEO auf die Bühne und hat gesagt, wir haben Elefanten im Raum und wir müssen die ansprechen. Was sind die Elefanten? Tell me. Und wenn du natürlich als Führungsperson diese Frage stellst und das öffnest, dann kommen auch Antworten. Also eben, viele getrauen sich am Anfang vielleicht noch nicht, aber irgendwann getrauen sie sich und dann musst du was tun damit. Du kannst nicht einfach nur sagen, ja gut, jetzt habe ich gehört, die 30 Dinge, die schlecht sind und jetzt vergraben wir das irgendwo im Sand. Sondern dann geht es eben darum, damit was zu tun und offen zu kommunizieren, was wir tun. Gewisse Dinge wird man nicht ändern, gewisse Dinge sind Priorität, gewisse nicht. Und da ist Transparenz enorm wichtig. Fragen stellen zu können. Wir haben zum Beispiel bei Google, hatten wir die Möglichkeit, unserem CEO einfach offen Fragen zu stellen. Und viele Geschäftsleitungsmitglieder fragen mich dann, ja, aber Moment, die Fragen musste doch euer CEO im Vorab bekommen und die dann irgendwie vorbereiten. Und dann sagst du, nein, das war spontan. Die Leute hatten ein Mikrofon, durften aufstehen und eine Frage stellen. Und du konntest die auch anonym submitten und die wurden vorgelesen und da waren auch kritische Fragen drin. Und das gehört eben dazu, dass man nicht alles polished und vorbereitet und dann wirklich eben so wunderbar auftritt, ich habe alles im Griff. Weil vieles eben nicht so läuft, wie wir das wollen. Und das ist auch unsere Aufgabe als Führungspersonen eben auch zu zeigen, wie wir damit umgehen. Und das braucht enorm viel Mut. Und in diesem Jahr, in diesen eineinhalb Jahren, ist es wichtig, diese Skill zu entwickeln und diese Transparenz zu entwickeln, weil Kommunikation ist das A und O. Vertrauen zu schaffen, zu geben, damit kommunizieren wir auch schon mit unserem Körper alleine. Und dann eben auch die Worte dazu zu finden, das ist das, was dann die Kultur in der Firma wirklich auch verändern kann und nicht ein Slogan auf der Webseite.
Also, so wie ich das verstehe, braucht es wirklich einfach eine gewisse Prise Demut für die Geschäftsleitung, den CEO. Und genau. Sonst funktioniert das nicht, oder? Mal die Hosen auf der Bühne runterlassen, sprichwörtlich.
Genau. Und das ist diese Verletzlichkeit. Und es gibt so einen Quote von Brené Brown. Sie ist auch Autorin, hat viele tolle Bücher geschrieben. Und sie sagt, Verletzlichkeit ist das Erste, was ich in dir suche. Und das Letzte, was ich bereit bin, von mir zu zeigen. Denn in dir ist es Stärke und in mir ist es Schwäche. Und ich glaube, das fasst das enorm gut zusammen. Also wir selbst können Schwäche nicht zulassen. Wir haben Angst davor, Fehler zu machen. Man hört das oft in einem Unternehmen. Wir haben keine Fehlerkultur. Wir müssen lernen, über Fehler zu sprechen, denn sie passieren überall. aber man spricht nicht darüber. Und das ist das Gefährliche. Das kann der Untergang einer Firma bedeuten. Wir lesen das immer wieder in Nachrichten, dass das eben passiert, wenn Leute irgendwelche Fehler machen und dann vertuschen sie und das Vertuschen wird dann ein Riesenprojekt. Und am Schluss haben es einige gewusst und niemand hat was gesagt und da ist so viel Angst im System drin. Und dann werden die Leute entlassen, aber das System ist nicht geändert worden. Das heißt, die Chance ist da, dass das wieder passiert. Und diese Fehlerkultur anzusprechen und das zu ändern, ist eine Riesenaufgabe. Und das hat eben in diesem Coaching drin, ist ein Riesenteil genau dieser Veränderung.
Ich denke, für viele Leute, die das jetzt vielleicht hören, denken sich, hey, okay, also eigentlich liegt die Verantwortung ja bei der Führung. Aber ich habe ein mega cooles Beispiel aus meiner Familie, ein Cousin von mir, der hat seine Stelle gewechselt, ist in die USA gezogen, zu einer fremden Familie und hat mir so erzählt, ja, dass von der Kultur eigentlich oft, dass die Fehler werden wirklich, man versucht es überhaupt nicht zu kommunizieren, also es ist nicht, ist in einem, ist Engineer für, also Maschinenbauingenieur, nicht in einem IT-Unternehmen, sondern klassisch, sagen wir, altmodischeren, und sagt, das wird überhaupt nicht kommuniziert, diese Fehlerkultur. Mhm. Und bei den Meetings wird alles verschwiegen. Und er hat dann gemeint, er hat begonnen, einfach alle, wenn es die Runde am Morgen, jeden Morgen sitzen alle zusammen, erzählen, wie der Tag gestern ging. Und hat dann einfach, alle haben das Positive gesagt und er hat einfach nur das Schlechteste erwähnt von dem, was er gemacht hat. Und sein Chef, wie er mir das erzählt hat, schätzt das mega. Und irgendwie würde man intuitiv denken, nein, dann ist man einfach der Doofe im Raum. Aber irgendwie wird das auch, wenn es in die andere Richtung geht, vom Mitarbeiter zu der Führungsperson, die Werte vielleicht noch gar nicht so lebt, trotzdem positiv wahrgenommen, dass man verletzlich sich zeigt.
Das ist ein tolles Beispiel und das braucht enorm viel Mut. Und ich glaube, das ist diese Stärke, die uns oft fehlt, genau damit eben zu führen. Und du hast vorhin gesagt, es ist die Aufgabe von Führungskräften. Ich würde das ein bisschen gerne korrigierend in den Raum stellen. Es ist die Aufgabe von uns allen, weil viele Führungskräfte haben zwar den Titel Führungskraft, Titel Manager, Head of whatever, keine Ahnung. Das ist eine Rolle, die wir einnehmen für ein Unternehmen. Aber im Alltagsleben sind viele von uns führend, Leaders, weil andere Menschen zu uns heraufschauen, weil wir eben Mut haben. Dann heißt es vielleicht, hey, eben dein Freund, ich weiß nicht, wie der Name ist, sag jetzt einfach Bob. Bob hat das gemacht, wow, echt stark, echt cool, der hat diesen Mut gehabt. Das heißt, er hat in diesem Moment eigentlich eine führende Funktion übernommen. Und das macht, diese Stärke macht eben auch aus, wer wir, was für eine Rolle wir im Leben auch ausüben. Und das heißt nicht, dass wir dann irgendwie, keine Ahnung, Manager von einem Team sind. Das braucht es oft gar nicht. Wir alle können eben Leader sein oder führend sein. Und darin finden wir diese Stärke. Das ist auch Charakterstärke. Das macht auch aus, warum Leute uns folgen, warum sie mitkommen, warum sie sagen, hey, ich mit Bob möchte ich gerne zusammenarbeiten. Bob macht mir Mut. Ich habe den Mut, dies auch zu tun. Und die Frage ist dann eben, wenn Bob das sagt und in diesem Fall eben Vorgesetzter von Bob dann kommt und sagt, hey, cool, dass du das gemacht hast, ist dann die Frage, was macht der Vorgesetzte damit? Steht er dann im nächsten Meeting hin und sagt, hey, letztes Mal habt ihr gehört, was Bob gesagt hat, ich fand das echt cool, also eben einen Moment nehmen, eine Minute nehmen, um zu reflektieren und sagen, ich fand das cool und ich glaube, was da entstanden ist, ist eine Chance für uns als Team, etwas zu verändern. Und ich möchte uns alle ermutigen, ab jetzt einfach was reinzubringen, das uns nicht gelungen ist, weil davon lernen wir. Und da liegt enorm viel Potenzial drin. Und das ist was ich ganz stark mitnehme, auch von meiner Zeit mit Google. Wir haben am meisten gelernt aus dem, was nicht gelungen ist, aus Failure und nicht aus dem, was uns gelungen ist. Und das führt dazu, dass ich oftmals, wenn Leute sagen, hey, schau mal, was ich erreicht habe, dass ich dann frage, wie oft oder woran bist du gescheitert, um dahin zu kommen? Und das sagen die Leute oft nicht, aber wenn jemand sagt, oh, ich bin gar nicht gescheitert, ich habe es probiert und es ist mir einfach gleich gelungen, dann stellt sich mir die Frage, war denn deine Vision oder deine Absicht überhaupt groß genug? Weil stell dir mal, was du hättest erreichen können, wenn du vielleicht etwas ausprobierst und es gelingt dir nicht und du verbesserst es und probierst es wieder, dann ist ja das Potenzial viel größer. Also wir geben uns oft mit weniger zufrieden, nur um nicht schlecht dazustehen, nur um nicht zu scheitern, nicht scheitern zu müssen und bewegen uns dann in dieser Komfortzone, in diesem sicheren Umfeld und darin, ohne diese Challenges, ohne diese Herausforderung, da entsteht auch keine psychologische Sicherheit. Das ist nur ein nettes, oberflächliches Getue, das da entsteht. Und da loben wir einander für irgendwelche Dinge, die eigentlich gar nicht wirklich, muss nicht immer bahnbrecherisch sein, aber sicher nicht erfinderisch sind.
Ich finde das mega spannend und für mich hat das auch mega viel Parallelen. Ich denke auch mit dem, Journalismus, mit dem klassischen, wo man einen Zeitungsartikel schreibt und man weiß nicht genau, wer der Autor ist, da steht einfach etwas. Und jetzt im Vergleich zu den neueren Formaten wie YouTube, wie Spotify, Twitter, wo man News eigentlich von einer Person bekommt und das irgendwie in diesem Sinne authentischer ist, weil sich diese Person verletzlich macht. Also ich denke zum Beispiel jetzt hier dieser Podcast, wenn ich Ihnen einen Blödsinn erzähle, dann wird das nachher mit mir als Person verbunden. Mhm. Wenn ein Journalist Ihnen etwas schreibt, dann wird das mit der Zeitung verbunden. Mhm. Und wenn es falsch war, dann haben Sie halt einen Fehler gemacht. Aber die Person selber dahinter wird nicht als verantwortlich dafür wahrgenommen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, weshalb sich das so ein bisschen auch verschiebt von diesen klassischen Medien zu anderen Kommunikationskanälen, die einfach authentischer in diesem Sinn dann auch wahrgenommen werden.
Ich finde das eine sehr schöne Beobachtung und das zeigt eben auch, dass Menschen gerne Leute eben auch folgen, die Mut haben, die Risiken auch eingehen, weil du stehst mit deinem Namen hinter dem, was du tust. Und das ist bei mir jetzt auch so. Ich habe Google jetzt auch verlassen und mache das auch. Das heißt, irgendwo in mir schlummert natürlich auch diese Angst, wenn ich irgendwo was falsch mache, dann hänge ich daran mit meinem Namen. Und das braucht enorm viel Mut, sowas zu tun. Und ich finde, dass ich klopfe auf die Schulter von allen, die das tun, ob man angestellt ist in einem Unternehmen, ob man selbstständig ist, ob man was tut eben im Bereich von Journalismus, wo auch immer. Wenn man den Mut hat, das bedeutet so viel und das ist irgendwo inspirierend für andere Menschen. Und die Frage, die ich einfach da rausgeben möchte, ist auch, sich selbst zu fragen, wie oft gehe ich überhaupt noch Risiken ein? Und was sind die Risiken, die ich eingehe?
Ich denke, ja, das ist eine sehr gute Frage. Und ich glaube, viele Leute haben einfach wirklich auch zum Teil auch berechtigterweise Angst, weil wir hören alle immer wieder Fälle davon, dass einfach ein Zitat irgendwo aus dem Kontext genommen wird und dann die ganze Persönlichkeit wirklich dranhängt. Und ich glaube, das ist schon ein bisschen sinnbildlich auch für unsere Kultur der letzten 10 Jahre. Vielleicht hat sich für mich spürbar doch nochmals ein bisschen mehr in diese Richtung bewegt, dass es ja eigentlich in die falsche Richtung geht. Und weniger Diskurs und mehr einfach Verurteilung dann.
Und überleg dir mal, stell dir vor, wir leben in einem Paralleluniversum und wir Menschen hätten diese Fähigkeit gar nicht zu urteilen oder zu verurteilen. Und diese Angst, die müssten wir gar nicht haben. Wenn in der Kultur das anders wäre, zu was wir fähig wären. Und das haben wir in der Hand. Wir haben das in der Hand und das fängt oftmals an, das ist auch ein Teil von dem Coaching, das ich mache. Oftmals, wenn wir in einer Situation sind, in der wir die Chance haben, die Kultur zu gestalten, das ist genau dann, wenn du ein Risiko eingehst, um mir etwas zu sagen, das mir nicht passen wird, das mich vielleicht irgendwo, keine Ahnung, das mir vielleicht Angst macht oder das mich abstößt oder das mich konfrontiert, das irgendwo meine Schwächen exponieren würde, dann ist meine Reaktion häufig, also ist jetzt nicht meine persönliche, aber uns Menschen, unsere Reaktion ist Abwehr. Und diese Abwehr, die kann sein, ich mache dich kleiner oder es kann sein, ich baue einen Schutzwall auf, eine Schutzmauer und ich verstecke mich dahinter oder ich laufe davon. Das sind so diese typischen Flee oder Freeze oder Fawn oder was auch immer, haben wir diese Reaktionen. Und in diesem Moment einfach innezuhalten und zu sagen, hey, es braucht Mut, was du sagst. Und ich möchte dir einfach zuhören, ohne zu urteilen. Damit bewegen wir was, weil das Urteil kommt einfach viel zu schnell und wir erwarten von anderen, dass sie uns nicht verurteilen und wir selbst tun es ständig. Und damit fängt es an, deshalb eben auch mit sich selbst beginnend. Ich mit mir, wo urteile ich? Wenn jemand mir was sagt, wo habe ich die Möglichkeit, kurz zu pausieren und zu sagen, Tell me more. Sag mir mehr darüber. Ich bin offen, ich bin neugierig, ich möchte wissen, woher du kommst, anstatt das einfach mit einem Stempel abzustempeln.
Mega spannend. Ein Thema, das du zu Beginn schon kurz angeschnitten hast, jetzt auch im Rahmen der künstlichen Intelligenz, du hast gesagt, dass ein Teil der Arbeitskräfte durch das abgelöst wird. Ich meine, das wird ja schon seit Hunderten von Jahren diskutiert bei der industriellen Revolution. Wie siehst du, was siehst du im Arbeitsumfeld? Welchen Einfluss hat diese gewisse Automatismen durch künstliche Intelligenz oder was das danach wirklich heißt oder ist am Schluss? Was hat das für Einfluss auf die psychische Sicherheit der Mitarbeitenden? Ist das eine Bedrohung oder siehst du eine Möglichkeit, dass das irgendwie in ein Unternehmen eingewoben werden kann, dass es unterstützend wirkt?
Ja, das ist natürlich, da könnten wir Stunden darüber reden. Es ist enorm schwierig, das irgendwo in eine Box zu packen und zu sagen, was genau das ist, weil wir wissen es ja selbst nicht. Ich meine eben, du hast vorhin gesagt, ChatGPT ist jetzt das the new hot thing. Und da sehen wir auch, Fehlerquote kann natürlich sehr hoch sein, aber es kann unheimlich viel. Es ist unheimlich spannend, mit dem mal rumzuspielen und dem irgendwelche Aufgaben zu stellen, dass es was schreiben soll und so weiter. Das ist unglaublich, wie viel da kommt. Und man sagt ja eigentlich, künstliche Intelligenz ist ja eigentlich von Menschen gebaut. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, was sind das für Menschen, die das bauen? Weil irgendwoher kommt ja dieses Know-how, das ist ja ein Vernetzen von Informationen auch und die einem zur Verfügung gestellt werden. Und da ist die Frage, sind diese Informationen korrekt oder nicht korrekt? Da kommen so viele Themen einfach. Wir reden von künstlicher Intelligenz und hinterfragen, ist die Intelligenz künstlich, ist sie intelligent? Und das ist einfach ein Stichwort, wir benutzen dieses Wort inzwischen, weil es einfach für uns sinngemäß bedeutet, wir haben Angst vor einer Technologie, die kommt. Und Angst ist in unseren Köpfen oftmals viel schlimmer als die Realität. Und die Eltern sind, die Kinder haben, die wissen das. Wenn dein Kind nicht pünktlich nach Hause kommt, dann ist es wahrscheinlich überfahren worden oder verschleppt worden oder irgendwas, weil das in unserem Kopf passiert. Aber in Realität hat es irgendwie, keine Ahnung, ein Gespenli auf der Straße gesehen und die haben Schnecken zusammen angeschaut und dann kamen sie später. Und das ist so ein Ding mit dieser Angst. Und das ist das Gleiche bei Dingen wie künstlicher Intelligenz, bei Dingen in unserem Alltag, die wir nicht kennen. Wenn wir es nicht kennen, haben wir Angst davor. Wir haben vor 20 Jahren und ich weiß nicht, wann haben wir Terminator geschaut und gedacht, boah, krass, wenn man da irgendwelche Chips in Menschen installieren kann und dabei haben heute die meisten Haustiere einen Chip und wir können sie tracken. Und das verändert sich und die Angst vor dieser Veränderung ist das, was uns am meisten Angst macht, weil wir nicht wissen, was dahinter steckt. Und das ist das Gleiche bei künstlicher Intelligenz und das kann in so vielen Gebieten, kann das Einfluss nehmen in unser Leben, in unser Alltagsleben, in unser Berufsleben. Und was wir suchen, ist Vertrauen bei diesen Menschen, die eben, ich sage Kontrolle und mache das ein bisschen mit Entenfüßchen, ist natürlich die Frage, können wir vertrauen darauf, dass die das bauen, die das weiterentwickeln auch, dass die was tun, das für die Menschheit eben auch gut ist, damit diese Jobs, die ersetzt werden, damit das wirklich hilfreich ist und die Menschen sich weiterentwickeln können und was anderes tun können. Und da ist natürlich auch viel Spannendes drin. Und der Schmerz von Veränderung, der bleibt sowieso. Wenn mein Job morgen weg ist, weil ich ersetzt werde durch eben in einen Roboter oder in ein Tool, dann ist das natürlich enorm schwierig. Und dann weiß ich nicht, was ich morgen machen werde. Und das ist zum Teil sind das Fragen, die sich Menschen stellen, die eben wirklich konfrontiert werden mit diesem Thema und für die ist das Realität geworden.
Ich glaube, was viele Leute sich ja auch Angst oder weshalb sie Angst haben, ich auch zu einem gewissen Grad, denke ich, dass irgendwann an einem gewissen Zeitpunkt die künstliche Intelligenz, eigentlich die gesamte Intelligenz der Menschheit wie übertrifft. Und ob man das jetzt will oder nicht, weil es entweder hier gemacht wird oder in China oder sonst irgendwo. Und dass man eben sagt, eben das Vertrauen, eigentlich diese psychische Sicherheit, wo man sagt, man darf auch mal einen Fehler machen, ist das vielleicht ein Gebiet, wo man sagt, nein, hier darf man auf keinen Fall einen Fehler machen. Die Mechanismen, um etwas stoppen zu können oder gewissermaßen wieder einschränken zu können, müssen perfekt sitzen eigentlich.
Das ist ganz gefährlich, weil ich habe mit einem Unternehmen gearbeitet, einer Airline, und die haben eigentlich das Gleiche gesagt. Die haben gesagt, ja, es gibt Bereiche, da darf man einfach keine Fehler machen. Und ich war die Erste, die gedacht hat, ja bitte, weil ich fliege sonst nie mehr mit euch, weil wenn eure Piloten Fehler machen, dann will ich nicht in der Maschine sitzen. Und das ist natürlich klar, es gibt Bereiche, in denen dürfen Fehler nicht passieren. Wenn wir das aber sagen, schon nur aussprechen, wenn ich ausspreche, es darf kein Fehler passieren, entsteht eine enorme Last, eine enorme Angst auch, wenn ich verantwortlich bin, wenn ich Pilot bin und das höre, dann sage ich, boah, ich will nie mehr fliegen.
Also wie im Spital mit den Ärzten, genau. Du darfst nichts falsch machen, genau. Dann ade.
Genau, und diese Angst ist, das ist eigentlich schon fast das Todesurteil für, also nicht tot natürlich, aber das ist ein enormes Urteil, weil die Angst uns dann oft in eine Situation versetzt, in der wir gehemmt sind, überhaupt noch etwas zu tun. Und das kennen wir auch aus Spitälern, auch aus anderen Ländern, wo Ärzte einfach Angst haben und gesagt haben, ich weiß nicht, ob das Richtige ist, also mache ich es lieber nicht, und dann ist es zu spät. Und ja, wir sind wieder in dieser Parallelwelt. Wenn wir einander Sicherheit geben können, werden Dinge schief gehen, aber Dinge gehen sowieso schief. Die Frage ist nur, können wir darüber reden? Weil wenn wir darüber reden, dann gibt's, ich finde es so ein cooles Tool, das Pre-Mortem, das findet ihr, ich glaube, das kam aus Stanford University Küche oder so, irgendwo aus einer amerikanischen Uni, die machen oftmals diese Pre-Mortems. Das heißt nicht nur, wenn etwas passiert ist, dann auch so ein Debrief oder ein Post-Mortem zu machen, was machen wir nächstes Mal anders, was können wir daraus lernen, sondern eben sich vorhin hinzusetzen und zu sagen, was könnte alles schiefgehen? Okay, wir haben jetzt ein Flugzeug, wir starten das Flugzeug, was sind die Dinge, die schiefgehen können? Und das anzusprechen vorhin, das hilft eben, Fehler zu vermeiden, aber nicht, indem man Angst schafft und dann eben gehemmt ist, überhaupt was zu tun, sondern indem man das vorbespricht und weiß, hey, wenn das passiert, habe ich einen Plan B oder einen Plan C. Weil Fehler werden passieren, und das wird auch, die künstliche Intelligenz ist von Menschen gebaut. Das heißt, da wird ganz viel drin sein, das natürlich eben auch auf uns fehlerhafte Menschlichkeit natürlich eben auch beruht.
Vielleicht ist Tesla hier so ein bisschen ein Paradebeispiel, weil sie bringen immer wieder Updates für die Autos, und dann bei jedem Update gehen gewisse Dinge schief, aber die werden dann wieder angepasst, und am Schluss steht man bei einem Produkt, das sicherer ist, jetzt schon wahrscheinlich sicherer ist als die herkömmliche Autofahrt.
Ja, genau. Und das ist ja eben das Innovation, und dann passt man es vielleicht ein bisschen an, aber eben Risiken eingehen dürfen. Und dazu braucht es manchmal eben auch ein bisschen so crazy thinkers. Ich sage jetzt eben wie Elon Musk oder Leute, die irgendwo in einer anderen Sphäre scheinbar auch operaten, und die werden dann eben auch verurteilt für ihr Tun. Und ich möchte mich da auf keine Seite stellen, typisch schweizerisch, natürlich neutral. Aber das braucht es manchmal, diese Visionäre, diese Leute, die einfach eine Welt in 100 Jahren sehen und dorthin gehen wollen. Und das ist so extrem, dass wir dann irgendwo das oben runterholen, und wir landen aber viel weiter als das, was wir eigentlich überhaupt mal ursprünglich angepeilt haben. Und man sagt ja auch, wir haben das auch bei X, Google X, haben wir das auch immer gesagt, dieses 10X, dieses 10X, shoot for the stars and you'll land on the moon.
Vielleicht, bevor wir jetzt langsam zum Schluss kommen, würde ich von dir noch gerne wissen, wie du den Arbeitsmarkt einschätzt, wie er sich in den nächsten 10 Jahren entwickeln wird, auch die Top-Talente, wie die sich ihre Arbeitsstellen aussuchen. Ist das diese psychologische Sicherheit etwas, das du natürlich vertrittst du das und hilfst Firmen, Unternehmen damit? Aber siehst du, dass das auch jetzt im Breiten über eine große Anzahl Firmen angewandt wird und der Arbeitsmarkt sich wirklich in diese Richtung auch entwickelt in den nächsten Jahren, oder dass es eher noch restriktiver wird?
Ja, ich bin da natürlich voreingenommen, muss ich da gleich sagen, weil ich arbeite natürlich mit Firmen und Leuten, mit Führungspersonen zusammen, die das wollen. Und das zeigt mir persönlich natürlich ein Bild vom Umdenken, von Umschwung, von neuen Kulturen. Da sind Banken dabei, die haben die letzten, keine Ahnung, Dutzenden von Jahren haben die in einer gewissen Weise operated, und die sind jetzt offen, die merken plötzlich, uns laufen die besten Leute davon und wir können sie nicht mehr holen. Wir können Top-Talente nicht mehr anziehen. Die wollen nicht mehr zu uns. Wir bezahlen zwar gut, eben wenn man das mit Konkurrenz vergleicht, aber die wollen nicht zu uns. Und da haben wir schon gemerkt in den letzten 5 oder so Jahren, dass sich da was verändert hat, weil es war wirklich ein Arbeitgebermarkt, wo die Arbeitgeber eigentlich fordern konnten, und das verschiebt sich immer mehr in den Arbeitnehmermarkt. Und Corona war natürlich ziemlich disruptiv da auch. Da kam plötzlich, ja, wir wollen nicht mehr ins Office. Wir wollen von zu Hause arbeiten oder flexibel arbeiten. Wir wollen arbeiten, egal wo wir sind. Wir wollen flexiblere Arbeitszeiten. Wir wollen mehr Benefits. Wir wollen mehr Wellbeing. Wir wollen, dass ein Unternehmen sich kümmert um uns, um unsere mentale Gesundheit. Und all diese Forderungen, die plötzlich kommen von Arbeitnehmern, die sind eigentlich nicht neu. Die waren schon da. Aber die wurden nicht gehört. Und Arbeitgebende mussten nicht zuhören, weil sie hatten die Wahl. Man konnte, ja, wenn du nicht willst, kommt jemand anderes. Und das verändert sich. Das heißt, Firmen, die sich eben bewegen, eine Kultur zu schaffen, die sich eben, ich sage jetzt mal natürlich, eben psychologische Sicherheit als Basis, aus der Maslow-Pyramide kennen wir das, nach Luft, Atmen und Essen brauchen wir Sicherheit. Also das heißt, das ist so wirklich Basics. Und wenn wir das schaffen können, dann können wir eben auch authentisch sein. Authentisch sein, Dazugehörigkeit, das sind auch Dinge, die zum Beispiel die jüngeren Generationen ansprechen, die jetzt in den Arbeitsmarkt überhaupt eintreten. Die sagen, hey, ich will eigentlich gar nicht sein wie mein Vater oder meine Mutter oder wie irgendwie all die anderen, ich sage Leute, die gleich aussehen, das Gleiche sagen, das Gleiche essen, zu den gleichen Themen lachen. Ich möchte mich sein, ich möchte ein Individuum sein, und dieser Drang nach Individualität, den sehen wir. Ich möchte ein Auto kaufen, das nicht gleich ist wie jedes andere. Ich möchte nicht nur die Farbe bestimmen, ich möchte drin noch dieses Ding und das Ding, und ich brauche eigentlich das und das brauche ich nicht. Und das sehen wir auch bei Arbeitnehmenden. Da haben nicht alle Kinder und nicht alle wohnen in der WG und sagen, boah, ich kann von zu Hause nicht gut arbeiten, weil ich habe eigentlich nur mein eigenes Zimmer und da schlafe ich schon und da esse ich schon und da will ich jetzt nicht noch arbeiten, ich komme ins Office. Dann hast du Leute, die sagen, ja, ich habe Kinder und ich muss unbedingt weg von zu Hause, aber ich muss flexibel sein, ich muss am Mittag nach Hause können. Und dieses Individuelle hatte früher keinen Platz. Gerade auch in einem Land wie in der Schweiz, das hatte keinen Platz. Und heute sind das Gespräche, die stattfinden müssen, und Führungskräfte, die dazuhören können, die eben individuelle Lösungen schaffen können, die können Talente anziehen. Da merkt man, dass Arbeiten für ein Unternehmen ist nicht Arbeiten für eine Führungsperson. Und das macht den großen Unterschied. Weil man merkt, dass der Brand von einem Unternehmen ist das eine, aber Führungspersonen das andere. Du hast es vorhin mit Journalismus beschrieben. Das Gleiche sehen wir eben auch mit Führungskräften. Es ist nicht nur die Firma, die es ausmacht. Die Leute ziehen mit. Man geht, man wechselt das Unternehmen, man geht mit Führungskräften, wo man sagt, dieser Person kann ich vertrauen. Und Vertrauen ist so tief in uns Menschen drin, so ein tiefes Bedürfnis. Wenn wir dieses Vertrauen haben, dann ziehen wir mit. Dann ist der Brand eigentlich nicht mehr gleich wichtig. Und wir sind bereit, du kennst das wahrscheinlich auch von neueren Studien, wir sind bereit, das für weniger Geld zu tun, wenn wir das Gefühl haben, hier kann ich vertrauen, hier kann ich was schaffen, ich kann mich einbringen, ich kann Risiken eingehen. Wir können Innovationen irgendwo vorantreiben als Team. Das macht auch Spaß. Da arbeite ich einfach gerne. Da bin ich mein bestes Ich, und das will ich sein.
Siehst du hier auch einen Vorteil der der westlichen Welt gegenüber vielleicht dem asiatischen Raum, wo in gewissen Ländern einfach das Individuum noch viel weniger Freiraum erhält?
Ja, es ist schwierig natürlich, weil es hat alles Vor- und Nachteile. Also auch mit dem, was ich hier erzähle, da kommen auch Nachteile. Das ist natürlich eine riesen Challenge, so zu führen. Wenn du 30 Leute führst und die sind irgendwie alle gleich und machen das Gleiche und denken das Gleiche, dann hast du natürlich von Effizienzperspektive hast du es viel einfacher, als wenn du, keine Ahnung, dann nur noch 7 Leute managen kannst directly, und dann hast du bei den 7 Leuten überall eine Extrawurst. Das ist eine riesen Challenge. Und klar können wir sagen, wir schauen nach Westen und finden das gut, aber schlussendlich diktieren die Leute, die arbeiten wollen und die Arbeit auch machen, die diktieren das. Und das wird sich auch verändern in Zukunft. Und im Moment ist der Trend eben immer noch beim Arbeitnehmer, bei den Arbeitnehmenden. die eben wählen können, die sagen, hey, wenn ich bei diesem Tech-Unternehmen jetzt auch, wir hören das aus den USA bei Tech-Giganten ja auch, diese potenziellen Layoffs in gewissen Unternehmen sehen wir sie schon, in anderen kommen sie wahrscheinlich noch. Und diese Leute haben weniger Angst vor Layoffs, als sie noch hatten vor Corona. Und das sagt uns ja auch was. Das ist eine starke Message, weil man eben Alternativen hat und man auch sagt, hey, vielleicht ist es gar nicht so schlecht. Und wir haben auch gemerkt, Corona hat uns gezeigt, einfach mal 2 Monate, ich sage jetzt natürlich eben bei Information Jobs, da merkt man auch, wir können auch 2 Monate lang Zeit nehmen, um den Sinn von etwas zu hinterfragen und danach vielleicht mehr Fokus in unser Leben zu bringen und etwas zu tun, das uns eben auch mehr erfüllt und das Leben eben auch lebensfreudiger macht.
Ja, ein super Schlusswort. Daniela, danke dir vielmals für dieses mega spannende Gespräch. Hat wirklich Spaß gemacht.
Danke dir, Noah.
Wo oder wie finden wir noch mehr von dir? Vielleicht auch auf deinen Social-Media-Kanälen. Gibt es einen Ort, wo du speziell postest, auch zu dem, was du jetzt erzählt hast heute?
Ja, natürlich. Man findet mich auf LinkedIn. Instagram hat noch einen persönlichen Touch drin auch. Ist auch ein privater Account. Sonst auch meine Webseite, thehuman.space. Ist auch meine Mission, einen Human Space zu schaffen. Und ja, da findet ihr mich.
TheHuman.Space.
TheHuman.Space.
Super, Daniela, danke dir vielmals und alles Gute.
Danke dir, Noah. Danke, dass ich da sein durfte.